In Genf, in Luzern, im Tessin, am Wochenende haben die letzten kantonalen Wahlen vor dem grossen Showdown im Herbst stattgefunden. Das Resultat immer recht ähnlich.
Die SVP hat beim letzten Test vor den nationalen Wahlen am besten abgeschnitten. Gestern fanden in den Kantonen Genf, Luzern und Tessin die letzten Parlamentswahlen statt, bevor dann im Oktober auf eidgenössischer Ebene gewählt wird.
Die SVP gewinnt, die Grünen verlieren, die anderen so ein bisschen dazwischen. Warum ist das so? Das fragen wir uns heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Heute dabei Jacqueline Büchi hier in Zürich, Markus Häfliger und Fabian Renz in Bern. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Ciao miteinander.
Hallo miteinander.
Bis vor kurzem sah es so aus, als ob die SVP nicht allzu rosige Aussichten hätte. Jetzt hat es tatsächlich gekehrt.
Wir fangen bei der SVP an, mit der grossen Gewinnerin vom letzten Wochenende. Was macht die Volkspartei besser als die anderen?
Ja, einerseits hilft ihr die politische Grosswetterlage, wie man so schön sagt. Das Migrationsthema und die Sicherheit dominieren die Aktualität im Moment. Das Asylgesuch, die steigen da. Und das ist für die SVP sicher günstiger, deutlich günstiger, als wenn jetzt die ganze Schweiz über das Klima redet. Ich glaube aber, es wird kurz greifen, wenn man es jetzt noch mit dem erklärt. Und so tut das, hat die SVP selber nichts dazu beitragen. Es ist eigentlich nichts Neues, dass die SVP recht meisterhaft versteht, irgendwie eine Stimmung im Land zu spüren und dann eine Kampagne darauf aufzubauen. Und ich finde, recht bemerkenswert ist das schon bei dem Thema Wohnungsnot, wo man jetzt wieder gesehen hat, wie sie das anbringt. Also bis letztes Jahr hat man jede und jeden auf der Straße können fragen und die hätten gesagt, ja, Wohnungsnot, das ist doch ein linkes Thema. Und irgendwie haben sie es jetzt geschafft, seit Anfangsjahr das Thema für sich einzunehmen, um das zu verknüpfen mit dem Thema Zuwanderung, so dass man jetzt eigentlich ziemlich das Gefühl hat, wenn es einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum gibt, dann ist das ein Zuwanderungsproblem und die SVP ist die Partei, die die Lösungen dafür hat. Das ist schon beachtlich.
Ich glaube, dazu kommt noch, dass sie im Moment so ein bisschen einen Teil von ihrem Schrecken verloren hat bei einem Teil der Wählerschaft. Der Rösti, der ihr neuer Bundesrat ist, oder? Das ist nicht irgendein Polderi, ein Scharfmacher, es ist irgendwie ein freundlicher Mensch. Er gilt als Pragmatiker, wenn er schon mit seinen ersten Entscheidungen gezeigt hat. In grossen Teilen übernimmt er Politik von seiner Vorgängerin. Und all das, glaube ich, ist irgendwie auch noch so eine Art ein neues Gesicht von der SVP, wo sie möglicherweise auch für gewisse Leute wählbarer machen, als sie früher noch war. Wo sehr polarisierende Figuren an der Spitze gestanden sind. Christoph Blocher, Ueli Maurer, Adrian Amstutz, andere.
Ja, und ich glaube, es gibt auch so Situationen, wo so ein bisschen der Joe-Biden-Effekt spielt. Man kann Wahlen manchmal auch einfach gewinnen, indem man keine Fehler macht. Ich glaube, das ist bei der SVP...
Also sehr alt. Ja.
Es ist bei der SVP im Moment ein Stück weit so. Ich meine, sie hat auch ein bisschen experimentiert vor ein paar Monaten, die Stadt-Land-Kampagne, die von mir aus gesehen nicht funktioniert hat. Und sie verfolgt die Schiene im Moment auch nicht weiter. Also so sie bewirtschaftet den Stadt-Land-Graben, sie führt den Versuch nicht weiter, setzt stark für ihre alten Kernthemen und im Moment scheint das zu funktionieren.
Was wir auch nicht dürfen vergessen, oder? Auch mit diesen Siegen, sie ist noch weit weg von ihren, also Siege in den letzten paar kantonalen Wahlen. Sie hat jetzt etwa 4-5 kantonale Wahlen gewonnen. Vorher hat sie aber sehr viel auch verloren. Und vor allem hat sie in den letzten eidgenössischen Wahlen sehr viel verloren. Also sie kompensiert jetzt da wieder einen Teil von ihren Verlust. Ich würde sagen, sie hat sie wirklich noch nicht voll kompensiert. Sogar wenn sie die Wahlsiege jetzt würde können bestätigen im Herbst, sie muss sehr viel zulegen, um nur schon auf das Resultat der vorletzten Wahlen wieder zu kommen. Das dürfen wir schon auch nicht vergessen.
Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob ihr das gelingt, so viel zuzulegen. Und zwar auch aus dem Grund, ich habe zwar deine Analyse mit dem Albert Rösti nachvollziehen, Markus, und ich glaube auch, dass das bei Teil der Wählerschaft wahrscheinlich dazu führt, dass die SVP wählbarer wird. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dort 2015, wo sie so ein Wahnsinnsresultat gemacht hat, dort ist sie doch irgendeine andere Partei gewesen. Die SVP hat das Land vor sich hergetrieben. Es ist dort die Masseneinwanderungsinitiative angenommen worden. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dieser Partei gelingt alles, die kann jetzt da alles durchdrücken, was sie will. Und so die Position von der Stärke, die spüre ich zumindest heute nicht mehr so. Und ich glaube, das hat auch zu tun mit den Köpfen, die du vorher genannt hast, mit den Aushängeschildern, die zum Teil sehr, sehr charismatisch gewesen sind oder immer noch sind, aber nicht mehr so präsent sind. Und jetzt einfach so aus dem Bauch raus habe ich das Gefühl, das verunmöglicht es ihr, um wieder auf das Allzeithoch von fast 30% zu kommen.
Sie ist eine Art, ein bisschen weit, ein Establishment-Partei sogar geworden, oder? Und man sieht das, finde ich, in gewissen Regierungsratswahlen. Also Genf ist ein krasses Beispiel, oder? Genf hat am Montag haben alle bürgerlichen Parteien, also FDP, Mitte und SEMCG und die SVP, eine Allianz geschlossen für den zweiten Wahlgang von der Regierungsratswahl. Und vor allem in Genf, dass die SVP und Mitte vor allem gemeinsame Sachen machen, das wäre früher noch nicht denkbar gewesen. Und das zeigt irgendwie ein bisschen, wie die SVP in diesem bürgerlichen Bündnis ein bisschen weit angekommen ist. Natürlich haben sie immer noch ein zweites Gesicht, der starke Populismus, wo sich in zum Teil sehr radikalen Vorschlägen niederschlägt, in einer radikalen Rhetorik zum Teil auch, wo sie auch wissen zum Teil, dass das völlig unrealisierbar ist, was sie da vorschlägen, wo sie einfach für die Leute auf der Strasse vorschlägen, so ein bisschen Trump-mässig. Diese Seite haben sie auch, aber trotzdem wird so ihre Establishment-Seite viel stärker im Moment. Und mich dunkt, das ist auch etwas, was wir sehen in diesen Wahlen jetzt.
Ja, und ich muss übrigens mich selber jetzt gerade noch ein bisschen korrigieren und vielleicht auch noch die ein Stück weit korrigieren, Markus. Wir haben gesagt, sie machen keine Fehler. Du hast gesagt, sie sind im bürgerlichen Establishment angekommen. Aber was man jetzt natürlich im Zug von dieser CS-Affäre beobachtet, ist, dass sie jetzt auf einmal wieder sehr auf die FDP reindreschen. Und ich denke, das ist taktisch nicht unbedingt geschickt, weil mindestens so entscheidend, wie viel Wähleranteil man dann in den eidgenössischen Wahlen erzielt, wird sein, wie gut steht man da mit Listenverbindungen. Das ist für die Anzahl der Sitze, die man dann im Parlament macht, kann das sehr, sehr wichtig sein. Und da bringen sie jetzt so eine atmosphärische Trübung rein, die, glaube ich, nicht zu ihrem Vorteil spielt, weil man muss sehen, die SVP hat in der Wahl der Listenpartner sehr wenig Auswahl. Also ich würde fast sagen, es ist faktisch nur die FDP, die ihnen da zur Verfügung steht. Und man merkt jetzt schon, wie Freisinnige sehr pikiert reagieren auf die Attacken von wegen FDP-Filz und so. Also das wird noch spannend sein. Das ist jetzt in diesen Monaten, klärt sich das so langsam in den Kantonen, oder? Welche Partei geht mit welchen Partnern, welche Listenverbindungen ein? Und da hat sich die SVP vielleicht ein bisschen eingeladen.
Zeigt halt einfach, wie tief innen der Reflex ist bei der SVP, mal zuerst auf die Freisinnigen loszugehen.
Ich glaube auch, dass ihnen das schaden bei den Listenverbindungen, weil also gerade also wie die SVP und namentlich auch die SVP-Zeitung Weltwoche, der Thierry Burkhardt angreift, ist also wirklich krass und der Thierry Burkhardt schiesst auch entsprechend zurück. Also ich glaube, wenn der Thierry Burkhardt wirklich ganz frei wäre in seinen Entscheidungen, würde er im Moment genau gar keine Listenverbindung mit der SVP machen. Umgekehrt glaube ich eben nicht, Fabian, dass es ihr nur schadet, weil sie kann sich im Moment in dieser CS-Krise stellt sie sich als die grosse, bankenkritische, bürgerliche Partei dar, was aus meiner Sicht nicht richtig ist, zum, sagen wir vielleicht, 3/4. Richtig ist zwar, sie haben gewisse Vorstösse nach der UBS-Rettung mit unterstützt, zum Beispiel so das Trennbankensystem. Sie haben dort tatsächlich gewisse Sachen mitgetragen, die SVP, zusammen mit der Linken teilweise, wo sie jetzt kann heute mit einem guten Recht darauf verweisen, wo sie eine andere Position haben als die FDP. Aber man kann jetzt also nicht sagen, dass sie grundsätzlich eine wahnsinnig bankenkritische Partei gewesen sind. Also auch sie haben zum Teil mitgeholfen mit der FDP und der Mitte in den letzten Jahren dass gewisse Regulierungen nicht so scharf ausgefallen sind, wie das zum Teil die linken Parteien hätten wollen. Und so, glaube ich, der Angriff auf die FDP hat wie so zwei Effekte. Vielleicht schlecht bei den Listenverbindungen, aber möglicherweise gibt es ihnen auch noch ein paar kleine Wählerprozente, die sie quasi im bürgerlichen Lager können abzügeln können, indem sie sich so darstellen.
Ja, ich würde ja sagen, das ist so das alte Dilemma vor der SVP. Oder, Chloe Janz, die Politologin, die hat es bei uns diese Woche im Interview gesagt, die SVP lebt vielleicht noch stärker als andere Parteien vor Mobilisierung vor eigener Klientel. Oder? Also, man wählt entweder diese Partei oder gar keine. Oder? Also, man hat nicht so die Wechselwähler im Blick. Und um die eigene Basis zu mobilisieren, ist das gut, wenn man auf den Putz haut, wenn man gegen die anderen austeilt und so. Aber eben, man vergrault damit potenzielle Listenpartner, die dann für die Zeitverteilung am Ende des Tages oder am Ende des Jahres dann eben gleich auch sehr entscheidend ist. Und das ist das alte Dilemma. Ja, welchen Effekt dann stärker spielt, wird sich jetzt dann zeigen in den nächsten Monaten. Also ob die SVP damit kann ihre Leute mobilisieren, wenn sie jetzt die FDP angreift, ob sie umgekehrt potenzielle Listenverbindungen zum Platzen bringt, das wird jetzt noch eine spannende Ausmarchung werden.
Ist es nicht ein bisschen frustrierend, dass wenn man der Schweizer Politik zuschaut, dass man das Gefühl hat, am Schluss ist eigentlich weniger die Leistung entscheidend, sondern was geht aktuell ist, welcher Zyklus gerade läuft?
Ich habe das den Sonntag auch gedacht, als ich da die Übersicht angeschaut habe von allen kantonalen Wahlen. Wir haben die ja dann am Montag auch im Blatt gehabt, einmal einfach chronologisch, welche Partei wie abgeschnitten hat. Und dann sieht man die Grünen gewinnen, bis zu irgendeinem Punkt, wo es kippt. Und dann ist es umgekehrt bei der SVP. Die hat mehrheitlich verloren. Jetzt hat sie zuletzt zugelegt. Das ist schon, also man kann da schlicht nicht genug personelle und inhaltliche Gründe dafür finden, die das irgendwie plausibilisieren würden. Und ich habe dann auch einen Moment gedacht, jetzt eben aus Sicht von der Grünen frustrierend, aus Sicht von der SVP jetzt in dem Fall vielleicht gut, aber vielleicht auch ein bisschen frustrierend, eben weil das Programmatische dann so kurz kommt. Trotzdem würde ich jetzt noch vor einer Überinterpretation warnen in gewissen Fällen. Weil wir sind ja immer wahnsinnig gut drin, irgendwie so Muster zu erkennen. Ich glaube, der Mensch ist irgendwie auf das programmiert. Und jetzt gerade im Fall von der SVP, die haben jetzt in Genf und Luzern recht deutlich zugelegt. In Zürich und Basel-Land Anfangsjahr eigentlich im Promille-Bereich und vorher noch meistens verloren. Jetzt ist es gut möglich, dass da wirklich etwas gekehrt hat, dass es jetzt aufwärts geht, dass stimmt auch überein mit gewissen Wahlumfragen, die das ähnlich sehen. Trotzdem ist es auch immer möglich, dass es lokale Erklärungen gibt für gewisse Zuwächse in Genf und Luzern. Also ich würde da im Moment einfach noch ein bisschen vorsichtig sein und nicht einfach irgendwie jetzt da die Linie weiterziehen und sagen, dann landet sie im Herbst bei einem Rekordergebnis. Also das wäre sicher falsch.
Also du hast nach unserer Befindlichkeit als Politbeobachter gefragt, Philipp. Frustrierend ist für mich immer, wenn es anders rauskommt, als ich vorher gesagt habe. Und ich denke, es fügt sich effektiv ein bisschen so ein, das Big Picture, wo man jetzt schon bei den letzten zurückliegenden Wahlen in Zürich unter anderem, in Basel-Land unter anderem, gesehen hat, im Moment läuft es gut für die SVP. Und man kann so nach menschlichem Ermessen im Moment davon ausgehen, dass es dann auch bei den nationalen Wahlen im Herbst dann gut laufen wird. Aber man darf schon nicht vergessen, es kann dann noch einen langen Sommer geben, wo auf einmal andere Themen aufpoppen, die wir jetzt auch noch nicht auf dem Radar haben. Und es ist jetzt auch nicht einfach so, dass da schon alles gelaufen wäre, sondern das Jahr ist noch jung und offen für Überraschungen.
Gewisse Themen haben wir ja auch auf dem Radar. Wir haben es einfach vergessen, wie es sich anfühlt. Wisst ihr noch, wie heiss das letzte Sommer war? Man kann sich fast nicht mehr vorstellen, wenn man jetzt hier in diesem zugigen Studio steht. Aber also, so ein paar Wochen lang um 35 Grad oder etwas, also, das macht dann schon einmal etwas mit den Leuten. Also dort mit einem Teil der Leute zumindest.
Wir wechseln Partei. Wir steigen SV und gehen zur SP. Dort haben wir das Gefühl, dass die Credit Suisse und die Wirren um die Credit Suisse der Partei helfen könnten. Tut sich das schon abzeichnen?
Ich denke, die Diskussion um die ganze Bankenregulierung, um Credit Suisse, das schadet der SP sicher nicht. Ich habe grosse Zweifel daran, dass es so wahnsinnig viel nützt, weil es ist und bleibt letztlich ein abstraktes Thema. Also Bankenregulierung, too big to fail und so, das hat eine relativ geringe Alltagsrelevanz für die Leute. Also da ist dann doch viel entscheidender, ist es heiß oder kalt draußen, finde ich eine Wohnung, finde ich eine Arbeit. Also das sind dann letztlich, habe ich das Gefühl, ist ganz stark meine Ansicht, dass das dann ausschlaggebender für eine Wahlentscheidung oder für die Entscheidung überhaupt zum Wählen gehen. Eben, wir haben es ja davon gehabt. Es ist letztlich auch sehr viel die Frage von Mobilisierung, oder, wo dann die einzelnen Parteien schadet oder nützt. Das sind dann so die Themen, die zählen. Ja, wenn sich die Leute über Banker aufregen und so, wenn eine Diskussion über hohe Bonuszahlungen in Gang kommt, dann ist das sicher nicht zum Schaden von der SP, aber eben das verpufft dann auch wieder so der Effekt von so Diskussionen ziemlich schnell. Ist mein Eindruck.
Was in dem, was du jetzt aufgezählt hast, interessant ist, auch die anderen Themen, Wohnungsnot, die du genannt hast, und ich würde auch noch ergänzen, die ein bisschen unsichere wirtschaftliche Lage, Inflation, man weiss nicht so genau, läuft das Land irgendwie in eine Rezession rein, all das ist neben der CS, sind eben auch Themen, die der SP müssen oder müssten nützen. Und eigentlich ist für sie die Themenkonjunktur im Moment auch besser, als sie vor einem oder zwei Jahren war, in meiner Analyse. Und jetzt können wir ja mal schauen, wie sich das niedergeschlagen hat an diesem Sonntag. In Luzern haben sie 0,3% gewonnen. Das ist der höchste Sieg in 2,5 Jahren vom neuen Parteipräsidium Meyer-Wermuth. 0,3% ist, würde ich sagen, ein kleiner Sieg und trotzdem der höchste, aber eben gute Nachricht. Genf haben sie 0,6%, glaube ich, oder 0,7% verloren. Und im Tessin haben sie auch ein bisschen verloren. Und namentlich auch in den Regierungsratswahlen ist die SP, hat zwar den Sitz gemacht, aber ist bei den Stimmen ziemlich stark eingebrochen. Also vor dem Hintergrund, wo wir jetzt gesagt haben, Themenkonjunktur läuft auch für die SP, finde ich das auch ein Resultat, wo sie nicht zufrieden sein können, trotz dem kleinen Sieg in Luzern. Und ich lese aus dem ab im Moment, trotz der sehr guten Themenkonjunktur langt es der SP im Moment nicht immer noch nicht für Wahlsieg, sondern bestenfalls für eine Stabilisierung. Was natürlich, wenn wir die Situation vor ein, zwei Jahren angeschaut haben, jetzt, wenn sie könnten im Herbst wirklich den Wähleranteil halten, wäre das schon ein rechter Erfolg. Es hätte auch mal viel schlechter ausgesehen. Aber eben, auch sie haben ja vor 4 Jahren verloren. Auch sie würden eigentlich gerne ihren Wähleranteil wieder stärken. Und im Moment, auf dieser Basis, auf diesen Resultaten, die wir jetzt sehen, sehe ich das also noch nicht für die SP, für den Herbst.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das Thema Konjunktur wirklich zugunsten von der SP spielt. Also ich meine, das Zuwanderungsthema ist, finde ich, gerade das Gegenteil. Das ist für die SP das schlechteste mögliche Thema überhaupt. Und dann kommt noch dazu, ich meine, wir sind, das kann man glaube ich sagen, oder? Wir sind seit 3 Jahren so in einer Dauerkrise. Jetzt ganz besonders akut wieder mit der Kriegssituation in der Ukraine. Und Krisen helfen in der Tendenz der Bürgerlichen und nicht der Linken. Also so, wenn Krisenstimmung ist, dann wählen die Leute in der Tendenz bürgerlich und nicht links. Darum glaube ich, man kann nicht von einer Themenkonjunktur zugunsten von der Linken reden.
Und dann muss man sich ja auch noch ein bisschen fragen, wo sollen dann die neuen SP-Wählerinnen und Wähler herkommen? Im linken Lager ist es ja ein bisschen anders als bei der SVP, was du vorher gesagt hast, Fabian, dass man dort entweder SVP wählt oder gar nicht. Also zwischen den linken Parteien gibt es ja doch so Wechselströme. Ich glaube, 2019 hat die SP fast ein Viertel von der Wählerinnen und Wähler oder die Grünen verloren. Dort ist ein bisschen die Frage, holt man die wieder zurück und wenn ja, mit was? Und ob dort eben ein CS genug lebensnäher ist, eine CS-Krise, würde ich jetzt auch ein bisschen zu bezweifeln wagen. Eher vielleicht noch, an die GLP hat man ja auch schon den einen oder anderen verloren, dass das vielleicht der Ausschlag gibt, dass man sagt, jetzt vielleicht gleich jemand, der noch ein bisschen kapitalismuskritischer ist. Aber ja, ich finde, die Überlegungen muss man sich ja dann gleich auch immer machen.
Zeit bezahlt zur SP nicht?
Also, die SP hat tatsächlich, muss man sagen, ein paar positive Resultate gemacht. Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist, dass sie ziemlich sicher werden, in Luzern wieder einen Regierungssitz zurückerobern nach 8 Jahren. Auch in Tessin haben sie ihren bisherigen Sitz können verteidigen. Aber gerade im Tessin ist es auch zu einem sehr hohen Preis, oder? Sie verlieren im Gegenzug wahrscheinlich den Ständeratssitz, weil Marina Garrobio, die jetzt in die Regierung geht, die war bisher Ständerätin gewesen, und es gibt im Moment, sieht man niemanden im Tessin, der diesen Sitz könnte erobern. Also ja, es ist tatsächlich, die SP ist sicher nicht die grosse Verliererin in dem, es ist im guten oder sagen wir im Mittelfeld der Parteien in diesen Wahlen von diesem Wochenende. Aber ich meine, man muss schon sehen, das Duo Wermuth Meier, die haben sich mehr vorgenommen, als einfach quasi nicht zu viel verlieren oder knapp zu stabilisieren. Und ich meine, wir müssen auch sehen, oder, gerade im Ständerat, eben, der Tessiner Sitz ist jetzt wahrscheinlich auch noch weg, der St. Galler Sitz ist ziemlich sicher weg, in Genf können sie den Sitz verlieren, in anderen Kantonen auch, Solothurn und so weiter, auch Bern ist noch nicht in trockenen Tüchern. Also es ist im Moment, sie ist nach wie vor ein bisschen ein bisschen Morgenröte, aber die Sonne ist noch nicht aufgegangen.
Wer macht denn das jetzt im Tessin? Weiss man das schon?
Also ich muss gestehen, dass ich die Reihe von der Tessiner Politik nicht voll aus dem FF im Griff habe. Aber die FDP und die Mitte haben die Chance, dort den Sitz zu erobern. Beide Parteien haben ja in den letzten Wahlen einen verloren. Das könnte dann der Alex Farinelli von der FDP sein oder der Fabio Regazzi, der Präsident vom Gewerbeverband von der Mitte. Tessin würde ich aber gerne, finde ich, noch einen anderen. Was ich dort extrem spannend finde, ist gleich noch, das haben wir vorher ein bisschen vergessen, das Abschneiden von der Lega finde ich interessant. Die Lega hat recht deutlich verloren. Sie hat um ein Haar einen Regierungssitz an die SVP verloren. Und ich deute das ein bisschen als ein Anzeichen, dass langsam vielleicht auch die SVP sich dort könnte durchsetzen gegen die Lega. Weil bis jetzt hat ja die SVP im Tessin immer ein bisschen Mühe gehabt, einen Fuss auf den Boden zu bringen, weil dort halt die Lega so stark war. Und im Moment merkt man, oder Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz, Ständerat und so weiter, jetzt auch in den kantonalen Wahlen, die SVP legt zu, die Lega verliert. Ich deutet das ein bisschen als möglicherweise so den Anfang von einem schleichenden Anfang vom Ende von der Lega, von dem Sonderfall möglicherweise. Da lehne ich mich jetzt ein bisschen weit zum Fenster raus.
Ja, ich würde sagen, was ein bisschen vielleicht gegen die These spricht, ist die Tatsache, dass die Lega ja doch nicht einfach eine Kopie von der SVP ist. Also die Lega kombiniert ja, sagen wir mal, migrationskritische, also es ist jetzt sehr zurückhaltend formuliert, eine migrationskritische Haltung mit durchaus gewissen sozialdemokratischen Positionen, wenn es um Sozialwerk oder allgemein so staatliches Engagement geht. Das ist ja so ein bisschen ein USP vor dem Lega im Tessin, übrigens ganz ähnlich wie der MCG im Kanton Genf. Und ich denke, gerade so in der dänischsprachigen Landesteil gibt es für die Kombination von Ansichten gibt's, ein gewisses Wählersegment, das auf das anspricht. Deutschschweiz ein bisschen weniger, aber der Romandie und im Tessin hat das jetzt über einen Haufen Jahre funktioniert. Und ich glaube jetzt nicht, dass das automatisch ein Auslaufsmodell sein muss mit den nächsten Jahren. Weil, wie gesagt, die SVP die tickt ein bisschen anders, die ist in sozialpolitischer Hinsicht und so ist sie neoliberal. Also jedenfalls ist das der Kurs, wo die Parteielite, die Parteileitung verfolgt. Darum kann ich mir gut vorstellen, dass die zwei Parteien auch in Zukunft nebeneinander her existieren können. Also die SVP ist gut möglich, dass die noch ein bisschen zuleitet, die Lega noch ein bisschen schwächer wird, aber dass sie völlig verschwinden wird, wenn sie es geschickt macht, wenn sie weiterhin auch Figuren kann aufbauen mit einem gewissen Charisma, dann denke ich, muss die nicht verschwinden in den nächsten Jahren.
Du hast die FDP ins Spiel gebracht, Markus. Über die CS haben wir es auch schon gehabt. Was mich würde interessieren, die FDP und der Thierry Burkhardt sind momentan extrem aktiv daran, eine möglichst grosse Distanz zwischen sich und den Banken zu schaffen, auch im Hinblick auf die Wahlen, weil sie das Gefühl haben, das könnte ihnen schaden. Nehmen Sie ihnen das ab, die Distanzierung? Funktioniert die? Jacqueline?
Ja, was soll ich sagen? Also, die personellen Verflechtungen zwischen den Banken und dem Freisinn sind früher noch sicher enger gewesen. Ich glaube, das kann man sagen, gerade mit dem starken Zürcher Freisinn und so. Dort ist das ja manchmal fast deckungsgleich gewesen. Das ist heute nicht mehr so. Der Thierry Burkhardt ist ein Aargauer, der nicht wahnsinnig bankennah ist, nach allem, was wir wissen. Er hat sogar im Gegenteil, habe ich jetzt auch erst letzte wieder gelesen bei den Kollegen von der NZZ, ich habe das nicht mehr gewusst, den Philipp Müller damals in Schutz genommen, wo er gesagt hat, dass Sergio Ermotti sei ein... Darf man das sagen im Podcast?
Das darf man. Gut. Was hast du gerade gemacht jetzt?
Und die Produktion macht dann einen Piep rein.
Genau,
nachher.
Das ist gut. Da bin ich froh, wenn ihr mich zensiert, wenn ich mich wieder nicht mehr spüre. Auf jeden Fall hat er dort damals als Aargauer FDP-Präsident, glaube ich, hat er Philipp Müller in Schutz genommen und gesagt, wenn es so ist, dann darf man das auch sagen. Und die Millionenabzocker, die das Bild der Freisinnigen so wahnsinnig beschädigen, dass man auf diese Leute nicht so viel Rücksicht nehmen muss. Aber natürlich muss man jetzt ein bisschen schmunzeln, wenn man hört, mit welcher Vehemenz jetzt Thierry Burkhardt sogar eine Boni zurückverlangt und so. Ich glaube, vor einem Monat hätte er sich auch noch nicht träumen lassen, dass er dann so etwas mal in ein Mikrofon sagt.
Also es ist ein bisschen populistisch, kann man glaub durchaus sagen dazu. Oder?
Es ist auch ein bisschen ein Akt von der Verzweiflung, weil ich glaube, die FDP-Spitze spürt im Moment, dass die Themenkonjunktur sehr stark gegen sie läuft. Und für sie, also das Wochenende war vor allem für die FDP ziemlich hart gewesen. Ich habe ja wissen, sehr lachen, als ich am Montag den Frontaufmacher von unserer Lieblingskonkurrenz NZZ gelesen habe, wo wirklich wörtlich drin gestanden ist, die FDP bleibe stabil. Da muss ich sagen, da war, glaube ich, der Wunsch der Vater vom Geschriebenen gewesen und nicht unbedingt das Wahlresultat, weil die FDP hat in Luzern 1,7% verloren, in Tessin hat sie auch verloren. Und in Genf hat sie 6% verloren. Gut, das ist ein Sonderfall, Genf, aber trotzdem, sie hat 3-mal verloren. Und das ist für mich ein bisschen Ausdruck davon, dass es im Moment für sie recht schlecht läuft von der Themenkonjunktur an. Und es hat eine kleine Trendwende gegeben. Nach der Wahl von Thierry Burkhardt zum Parteipräsident hat es im Moment recht gut ausgesehen, in mehreren kantonalen Wahlen. Auch in Zürich haben sie noch zulegen leicht. Jetzt verlieren sie in 3 Kantonen, in 3 verschiedenen Sprachregionen. Und wenn ich vielleicht noch schnell den Punkt fertig machen kann, eben die CS, dass ob sie ihre Schatt, wie stark sie ihre Schatt, das finde ich sehr schwierig, das ist spekulativ. Helfen tut sie sicher nicht. Und es geht eben noch über das raus. Migrationsthematik ist für die FDP immer schwierig, weil da ist einfach die migrationsskeptische Bevölkerung wird einfach von der Konkurrenz rechts, von der SVP einfach zuverlässig abgeschöpft. Die Leute, die das Thema Nummer 1 ist, gehen dann eher zum Original, sage ich jetzt einmal. Und es geht ja noch weiter. Es wird in den nächsten Monaten möglicherweise noch schwieriger für die FDP, weil der Bundesrat hat ja vor etwa 10 Tagen angekündigt, dass er im Juni, glaube ich, also einmal vor der Sommerferien, möchte die Deckwert für ein neues Verhandlungsmandat mit der EU verabschieden. Das ist ein Thema, so die Frage, wie dass man unser Verhältnis zu der EU regelt, das ist ein einfaches Thema für die SVP. Sie ist einfach gegen alles. Und für die FDP ist es schwierig. Sie möchte lösen mit der EU und dann halt gleich viele mögliche Lösungen will sie nicht. Seine Partei ist auch ein bisschen gespalten und ihr im Bundesrat ist auch noch der Tätschmeister oder? Von dem Ganzen, der Ignacio Cassis. Und auch das könnte wie noch so eine Zusatzbelastung werden für die Partei im Wahlkampf.
Vielleicht ergänzend dazu, ich glaube effektiv, das Europathema hilft nur 2 Parteien im Moment. Die eine ist, du hast es erwähnt, die SVP, weil sie einfach gegen alles ist und dann auch kann warnen. Da sehen wir wieder, die Verwaltung treibt uns den bösen Brüsseler Bürokraten in Rache. Und die andere Partei, die, denke ich, auch profitieren kann, das sind die Grünliberalen, weil sie einfach auf der anderen Seite als einzige im Moment sehr einen straighten Kurs haben. Also sie sagen, wir wollen ein Rahmenabkommen, wir wollen uns Europa annähern und wir lassen uns von so klein-klein wie Unionsbürgerschaften und Lohnschutz so lassen wir uns nicht aufhalten. Oder? Und ja, wenn das Thema jetzt nochmal so richtig Zug kriegt vor den Wahlen, dann denke ich, ist es für die FDP unangenehm, aber auch halt leider wieder für die SP. Ich sage jetzt leider, weil du gefunden hast, wir sagen böse zur SP, Philipp. Aber das wird dir effektiv auch nicht helfen.
Genf ist ein Spezialfall, die grossen Verluste von der FDP hat mit dem Pierre Mode zu, der mit der eigenen Liste angetreten ist. Wie fest hat er gestaunt, dass er fast wieder in die Regierung gewählt worden ist?
Ja, ich glaube, ich habe natürlich gestaunt, welchen Weg ist es allen von uns da so gegangen. Aber man kann, glaube ich, allen, die staunend durch Artikel von unserem Kollegen Philipp Reichen sehr ans Herz legen. Der Philipp Reichen, der hier die Blackbox Genf, glaube ich, am besten von uns allen durchschaut. Und er erklärt sich ja das gute Resultat vom ModeP damit, dass die Genfer Politik vergleichsweise französisch funktioniert, also dass es dort so eine Sehnsucht nach dem Strahlemann, nach dem starken Mann, der Spitze vom Staat gibt und dass es der Mode schafft, bei einem Teil der Bevölkerung einfach diese Sehnsucht relativ gut zu bedienen.
Das apropos mit dem Philipp, den ich auch sehr ans Herz legen.
Also ich war überrascht, dass der Mode seine neue Bewegung in den Parlamentswahlen, jetzt haben sie zum Schluss 10 oder 11 Sitze gehabt, also 10% der Sitze im Kantonsrat auf Anhieb. Oder das hat mich noch mehr überrascht, weil dass er recht gut wird abschneiden in der Persönlichkeitswahl, Regierungs-, Staatsrat, das habe ich ein bisschen weit erwartet. Das hat notabene eben Philipp Reichen auch ein bisschen weit so erwartet. Er hat ja aber grosse, er glaubt nicht, dass es wird lange im zweiten Wahlgang. Das ist im Moment seine Prognose. Und du hast jetzt die Erklärung mit dem Französischen von der Genfer Politik gebracht. Es gibt für mich Genf ist einfach wirklich ein krasser Spezialfall. Ich finde, die Schweizer Kantone, vor allem in der Deutschschweiz, die funktionieren politisch auch ein bisschen ähnlich langweilig. Oder? Und dann gibt es einfach drei Kantone in der Schweiz, wo die Politik einfach total anders funktioniert. Das ist Tessin, das ist Wallis und das ist Genf. Und Leute in der Deutschschweiz, die nicht so viel sich informieren über Genfer Politik, die können sich wirklich nicht vorstellen, wie das dort abgeht. Wie dort auch im Grossrat mit härtesten Bandagen gekämpft wird. Das geht dort zum Teil so zu, wie irgendwie im englischen Unterhaus und so. Und nein, das können wir uns wirklich nicht vorstellen. Da werden zum Teil einen Kaffee angeleert und so. Das ist viel, viel konfrontativer und nicht so ausbalanciert und irgendwie, man weiss nicht ganz so genau, was jetzt Mitte und die FDP unterscheidet, wie irgendwie so eher bittere Durchschnittskantone wie irgendwie Aargau oder Luzern oder irgendwie St. Gallen. Das ist einfach ein anderer Stil und ich glaube, man muss sich vor dem Hintergrund erklären. Und was man halt schon auch sagen müsste, trotz seiner Verfehlungen, moralisch krass verwerflichen Verfehlungen, der Mode ist ein Ausnahmepolitiker, wie es sie selten gibt in der Schweiz. Er ist ein hervorragender Wahlkämpfer, er nimmt das ernst, er geht zu den Leuten, er kommt mit einem Wahlprogramm, mit konkreten Vorschlägen, mit Ideen, er hat einfach auch Ideen und sorry nochmal, wir haben sehr, sehr viele Regierungsräte in dieser Schweiz, die einfach nie eine Idee haben, die irgendwie ein bisschen aus dem Rahmen geht. Und der Mode bringt das alles und es ist ja darum eigentlich auch eine Schande, dass er sein Talent so mit dieser Überheblichkeit, die ihn dann wirklich zum korrupten Politiker eben gemacht hat, letztlich auch ein bisschen weit ausgeschüttet hat. Und eben das sind auch noch so weitere Erklärungen zu dem Genfer Phänomen. Aber es ist absolut spannend, oder? Also in Genf ist es häufig spannender als im Bundeshaus, wenn man so rein von der Politmechanik her und so.
Stellen wir uns mal vor, wie spannend unser Leben im Bundeshaus geworden wäre, wenn der Pierre Mode, wie er das ja vor ein paar Jahren wollte, im Bundesrat gewählt worden wäre.
Fliegende Kaffees im Parlament. Mit diesem Kaffee verabschieden wir uns. Das war es. Unsere aktuelle Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mitgeschwätzt haben Jacqueline Büchi in Zürich, den Markus Häfliger und Fabian Renz in Bern. Mein Name ist Philipp Loser und ich wünsche euch allen ganz schöne Ostern. Bis bald. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao miteinander.